ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche so gerne mit Menschen, die es für andere noch zu entdecken gibt. Und weil Gedichte und Poesie in der heutigen Zeit wieder wichtiger werden, viele auch geradezu begeistern, auch dank Instagram, spreche ich in dieser Folge mit Sarah Marie.
Talk mit Thies.
Ich schreibe Gedichte und bin trotzdem großer Football-Fan, trage auch mal schrille Farben oder einfach nur Kapuzenpullis. Ich trinke zu wenig, ich schreie meine Katze manchmal an, ich fluche zu viel. Ich benutze nicht immer perfekt ausgewählte Worte, wie das zwischen meinen Buchseiten ist. Und ja, wenn die Sarah jetzt sagt, sie fühlt auch mal Wut oder ne, drückt manchmal die Hupe beim Autofahren, dann mögen die mich bestimmt nicht mehr, habe ich gedacht. Ich habe sehr viele Ängste, kreise sehr viel in Gedanken schon um die Zukunft und so weiter. Da bin ich Königin drin. Keiner overthinkt so toll wie ich, macht das zu einer olympischen Disziplin. Ich könnte Gold gewinnen. Ich brauche selber die Hoffnung, die ich versuche, anderen da irgendwie zuzuschreiben, oft am meisten. Also immer wieder diese Erkenntnis, dass was ich fühle, das fühlt ein anderes Herz auch. Und ich darf Menschen aus der Sprachlosigkeit manchmal auch raushelfen.
Sarah Marie ist Dichterin und Spoken-Word-Künstlerin. Sie hat studiert Germanistik und Medienwissenschaften. Sie lebt in Koblenz und über die sozialen Medien versucht sie, Poesie in den Alltag von Menschen zu bringen. Sie hat mehrere Bücher verfasst. Das neueste heißt Zwischenmenschliches. Hier als kleiner Vorgeschmack kommt schon mal ein Gedicht von ihr. Es heißt Tausend Leben leben. Ich würde so gern tausend Leben leben und fühlen, wie es den anderen geht. Ich würde mein Leben ungern tauschen, nur mal kurz in anderen Schuhen stehen. Wie blickt man auf das Leben, wenn man männlich oder Kriegskind ist? Was passiert in einem alten Herzen, das seinem Schluss entgegenblickt? Ich würde gern an der Nordsee leben und dort ein Café eröffnen. Wär mal Juristin in einer großen Stadt oder Floristin auf einem Dörfchen. Wie ist es, einen anderen Ort als meinen als Zuhause zu haben? Die Weiten aller Meere oder Marokko tief im Herz zu tragen. Ich hätte gern 100 Abenteuer auf neuen Kontinenten. Ich wäre gern 80 Jahre alt und gern noch mal Studentin. Ich würde gern junge Liebe fühlen und noch lieber ganz alte. Ich würde das alles so gern spüren und Empathie entfalten. Ich kann nicht 1000 Leben leben, weil ich nur dieses eine hab. Doch ich kann 1000 Bücher lesen. Und das kommt dem erstaunlich nah. Was dieses Gespräch besonders macht, das ist Sarah Maries Offenheit. So erzählt sie zum Beispiel von dem Moment, als sie echten Neid empfunden hat, als das Buch einer anderen Dichterin, Clara Lösel in diesem Fall, so viel erfolgreicher war als ihr eigenes. Sie erzählt von den inneren Kämpfen, die ihr das Leben in letzter Zeit schwer gemacht haben. Sie reflektiert, wie sie als Influencerin versucht hat, das Bild einer romantischen Dichterin zu verkörpern, obwohl sie in Wirklichkeit auch Football liebt und manchmal flucht. Dieses ständige Inszenieren ihres Lebens als Werbefläche hat sie emotional belastet und hat auch ihre Authentizität, ihre Kreativität gefährdet. Letztendlich hat sie eine Entscheidung getroffen, die sie wieder freier gemacht hat. Sarah erzählt, wie ihr Weg zur Poetry Slam Künstlerin begonnen hat, mit einem Text nämlich, den sie mit 15 Jahren nach ihrer Taufe schrieb und das finde ich so schön, ihre Mutter hat ihr damals geholfen, den online hochzuladen. Seid bereit für ein bisschen schöne Poesie und all die Geschichten dahinter.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallöchen.
So, wie sagen deine Freundinnen? Sagen die Sarah oder Sarah Marie?
Sarah einfach. Ich war immer ein Mensch, der sich einen Spitznamen gewünscht hat. Den habe ich leider nie bekommen. Es ist einfach Sarah und Marie ist mein Zweitname.
Das ist das Fiese, dass man sich Spitznamen nicht selber geben
leider
kann.
Leider nein, ich habe es oft versucht. Ach, ich habe alles versucht. Sally in der Grundschule, Sari hat sich jetzt zumindest bei meinen Eltern durchgesetzt. Aber es ist Sarah, den mag ich auch.
Sally.
Sally, so cool. So hießen die früher immer im amerikanischen Fernsehen.
Ja, hast du viel geguckt? Amerikanisches Fernsehen. Also die üblichen Serien so.
Ich glaube immer mal wieder, genau. Klang einfach cool mit einem Y am Ende.
Ja, gut. Ja, also hast du keine Freundin, die dir einfach einen Spitznamen jetzt geben? Die wissen doch um deinen Wunsch.
Ja, nee, irgendwann war es dann Sarah. Sarah,
ja,
sehr
Sarah.
Cool, nehme ich. Aber Sarah ist dann halt doch geläufig und... Ja. Schwer auch, schwer was draus zu basteln.
Ja. Mensch, wir sitzen uns hier gegenüber und ich dachte, du wärst kleiner.
Das höre ich öfter.
Und Spaß war nur. Ich habe das gelesen.
Ach so.
Ich hatte keine Ahnung, ob du groß oder klein bist.
Du hast dich gut vorbereitet. In jeder Nische schon reingelesen.
Aber es ist so lustig. Mhm. Was hat es mit dir gemacht, wenn Menschen zu dir sagen, ich dachte, du wärst kleiner oder ich dachte, du wärst stiller, sagen
ja.
sie auch zu dir?
Ja, erstmal öffnet es einem so ein bisschen die Augen dafür, wie man von außen wahrgenommen wird. Ne? Die Leute nehmen mich ja meistens über die sozialen Medien wahr, bevor sie mich im echten Leben wahrnehmen. Und das hat dann schon oft dazu geführt, dass ich gedacht habe, ah, okay, ich präsentiere mich anscheinend auf diese oder jene Weise oder das kommt auf jeden Fall an. Dieses sehr Bedachte, ne? Ja. Manchmal früher war ich auch wirklich schüchtern, ich sag mal in Anführungsstrichen mausiger. Die Leute denken immer, man ist ein bisschen mehr mausig.
Ja. Heute Morgen eher himmelhoch jauchzend oder Gedanken vertieft?
Ich habe schon alle Emotionslagen durch.
Auch heute Morgen schon?
Heute Morgen schon. Ich hatte heute Morgen einen kurzen Wutanfall auf meine Katze. Und dann habe ich mich ganz doll bei ihr entschuldigt. Meine Katze hat einen Herzfehler und braucht ganz viele Medikamente den Tag über. Und aktuell hat sie zusätzlich eine Augenentzündung, um gleich mal mit den schönen Themen hier in den Talk zu starten. Braucht also auch noch Augentropfen. Und heute Morgen hat sie sich so sehr im Schrank versteckt, dass wir nicht die Augen tropfen konnten, bevor ich gefahren bin. Und dann ist in mir so dieser Frust von, hey, ich will dir doch helfen und ich habe Zeitdruck ausgebrochen und ich habe sie nicht aus dem Schrank bekommen und bin kurz sauer geworden, habe mich bei ihr entschuldigt, habe mich auch bei meinem Mann entschuldigt, der dabei war. Die Augen wurden nicht getropft, aber wir holen das nach diesem Podcast nach.
Kann er das nicht machen?
Nicht alleine, wenn du unsere Katze kennenlernst. Es gibt so süße Videos auf Instagram, wo so eine Person ganz kurz einmal die Augen tropft oder die Katzennägel, die Krallen schneidet. Und dann gibt es unsere Katze, mit der wir zum Tierarzt fahren müssen. Und drei ausgebildete Tierarzthelferinnen samt Tierärztin müssen sich um diese 17-jährige Katze versammeln, um irgendwie eine Foto zu schneiden. Also es geht heiß her.
Du kannst auch anders als positiv. Bedacht, lebensbejahend.
Ich bin auch nur ein Mensch.
Wie man es aus deinen Gedichten kennt und dann natürlich auch erfährt. Sarah, Marie, Dichterin, Spoken-Word-Künstlerin. Es gibt ja so viele Wörter mittlerweile dafür. Du versuchst ein bisschen Poesie in den Alltag zu bringen über die sozialen Kanäle und auch natürlich über die Bücher. Du hast jetzt schon mehrere und das Neueste, das heißt eben Zwischenmenschliches. Zwei Wörter oder ein Wort?
Ein Wort. Zwischenmenschliches.
Ach doch. Weil das über zwei Zeilen verteilt ist auf dem Buchcover, Zwischenmenschliches. Und da habe ich gedacht, das ist eine coole Idee.
Ich finde beides
Zwischenmenschliches zu nennen.
Das stimmt, beides funktioniert. Ich glaube, deshalb haben wir es auch so gesetzt und auch einfach, weil es ein sehr, sehr langes Wort ist. Aber dieses Wort Zwischenmenschliches war einfach so mein Herzensthema bei allen Texten, die irgendwie in dem Jahr vor diesem Buch entstanden sind. Und ich habe immer überlegt, was sind zwischenmenschliche Themen? Und dann dachte ich irgendwann eigentlich auch ein cooler Titel, Zwischenmenschliches.
Mhm. Ja, also himmelhoch jauchzend, Gedanken vertieft, das war das erste Buch. Da ging es dann auch um Liebeskummer und Ausziehen von zu Hause, Erwachsenwerden, Achtsamkeit, Selbstwert. So die Themen quasi deiner Jugend,
ja,
deiner Teenager-Jahre oder der jungen Twen-Jahre dann wahrscheinlich auch
richtig.
Noch. Das zweite Buch war im Großen und Ganzen hoffnungsvoll. Da waren ein paar Gegenwartsthemen eher im Mittelpunkt, ob das die Proteste im Iran gewesen sind oder der Ukraine-Krieg oder Klimakrise, Fair Fashion, so die Themen unserer Zeit. Und jetzt eben Zwischenmenschliches. Wunderschön, hör mal, was ist dein Gefühl heute Morgen, außer der Wutanfall auf die Katze? So, was ist dein Gefühl?
Oh, mein Lebensgefühl ist gerade tatsächlich sehr vorfreudig. Also ich komme aus einer Lebensphase, wo ich irgendwie so viel am Warten war und am Überlegen, was sind meine nächsten Schritte und ich muss mir doch irgendwas suchen und so weiter und so fort. Und jetzt seit ein paar Wochen habe ich das Gefühl, wieder sehr auf eigenen Beinen zu stehen und manche Sachen zu kennen, die da kommen, aber manche auch nicht zu kennen. Aber ich wache jeden Morgen auf und freue mich auf den Tag.
Mhm.
Und das ist ein sehr schönes Lebensgefühl für mich.
Kurioserweise, bei mir ist es auch oft, wenn mich jemand fragt, was ist dein Gefühl? Beziehungsweise ich habe mit einem Psychologen mal gesprochen, oder Psychotherapeuten, und der findet die Frage, wie geht's dir, nicht so gut, weil die Menschen ohnehin eher so als Formel dann irgendwas antworten, aber es nicht ernst meinen. Das ist etwas anders bei, was ist dein Gefühl? Mhm. Eine total sperrige Frage, bei der man dann erstmal überlegen muss. Ich finde es fast gemein, jemanden diese Frage zu stellen.
Man kommt erstmal so ins Stocken und denkt, oh je, habe ich einen Zugang zu mir, wie fühle ich mich?
Ja. Bei mir ist es auch oft, wenn ich mich das selber frage, weil ich muss mich das ja auch selber fragen können, wenn ich meinen Gästen diese Frage zumute, ja, denke ich mal. Und da kommt als erstes immer Vorfreude auch.
Wirklich?
Ja, Vorfreude ist so das Erste. Es ist auch am leichtesten zu formulieren. Und man muss auch nicht so tief in sich reinhorchen.
Oh, ist das jetzt eine Unterstellung? Habe ich mir nicht genug Mühe gegeben?
Nein. Na, wieso? Ich rede doch über mich.
Ja.
Vorfreude ist so das Erste. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Gerade wenn wir wissen, dass Vorfreude glücklicher macht als die Sachen, auf die man sich freut.
Das stimmt.
Und das finde ich so faszinend.
Das ist wirklich schön eigentlich.
Hat mir auch mal so ein Urlaubsexperte gesagt, der Urlaub, der tut dir gut und der Urlaub ist auch toll. Aber was dich glücklich macht, ist nicht der Urlaub selber, die 2 Wochen in Südfrankreich oder so, sondern die
auf
Vorfreude finde ich faszinierend.
Das ist wahr. Wie geht es dir denn oder wie fühlst du dich denn heute Morgen?
Vorfreude.
Vorfreude auch. guck mal, wir freuen uns beide auf das Gespräch hier.
Siehst du, fällt mir ein, ich freue mich, dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur Grünjahreszeit, wenn Hecken, Rosen und Holunder blühen.
Oh.
Kennst du?
Kenne ich nicht, klingt aber sehr schön.
Mascha Kaleko, sozusagen grundvergnügt.
Ja.
Heißt das von dir?
Ach, das klingt schön.
Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Hecken, Rosen und Holunder blühen. Das Amseln, Flöten und das Immensummen, das Mückenstechen und das Brummerbrummen.
Respekt.
Ja,
du kannst gut auswendig
aber
lernen.
Nur so, ja, wenn man es macht, dann schafft man es ja auch. Jeder kann auswendig lernen. Ich habe das nur so als Zeitvertreib einfach gemacht. Und weil Mascha Kaleko einfach die größte ist.
Ich finde ihre Texte auch wunderschön. Ja. Ich kenne nicht so viele auswendig, aber ganz oft lese ich was und dann gucke ich, wer hat es denn geschrieben. Und es war Mascha Kaleko.
Das ist wirklich oft so.
Ja.
Okay. Ja. Also du hast ein Jahr hinter dir, das etwas schwieriger war für dich mit inneren Konflikten. Hast du auch geschrieben in deinem Blog und Sinnkrise und Schreibblockade. Aber jetzt bist du natürlich gut in dieses Jahr gestartet, weil du auf der Insel warst.
Ich war auf meiner Lieblingsinsel.
Auf deiner Lieblingsinsel. Dass du da ein Faible für hast, das habe ich mir gedacht, weil du dieses eine Gedicht natürlich auch hier drin hast in dem neuen Buch. Und das heißt Küstenkind. Das können wir kurz von dir mal hören.
Das lese ich sehr gerne.
Seite 78.
Da träume ich mich gleich nochmal zurück auf die Insel. Mit dem wunderschönen Namen Langeoog.
Ja, du warst auf Langeoog. Ich wusste nämlich nicht, welche Insel das ist. Langeoog.
Küstenkind. Ich trag ein Küstenkind in mir, das jubelnd über Dünen rennt, das mit den Füßen tief im Sand die Nordsee sein Zuhause nennt. Ich bin als Stadtmädchen geboren, an Hauptstraßen und Zebrastreifen, doch mein Wellenherz drängt mich, nach Wollmütze und Cape zu greifen. Ich will in bunter Regenjacke staunend vor den Fluten stehen, mit sturmverwirrtem Haar im Mund den Körper in die Winde legen. Ich möchte rennen, bis die Luft der Stadt aus meinen Lungen weicht und nichts als frischer Nordseewind in mir durch Herz und Seele peitscht. Kann das bitte für immer sein? Die Freude und die Leichtigkeit. Der Lärm verschluckt vom Wellengang und ich, die über Strände streift. Ich muss nirgendwo pünktlich sein. Der Leuchtturm leuchtet mich heut heim. Anbetracht der Weite bin ich klein und wird's gern immer sein. Erfüllt von einer Zufriedenheit, die sich aus Luft und Meersalz speist, gewärmt von 100 Schichten Stoff und losgelöst von Raum und Zeit, ich bin als Stadtmädchen geboren, doch das ist nur mein halber Teil. Der andere ist ein Küstenkind und der ist wild und bunt und frei.
Das Küstenkind im Herzen. Aus welcher Stadt kommst du? Also du wohnst jetzt in Koblenz,
richtig.
Das ist dein Zuhause. Und du hast doch Germanistik und Medienwissenschaften studiert, in Koblenz vermute ich mal?
In Bonn.
Ach, in Bonn, okay.
Erst in Münster, dann in Bonn. Ich bin zwischendrin gewechselt und gebürtig komme ich aus Essen und bin dann in einer Nachbarstadt, aber mitten da im Ruhrpott geklüngelt, aufgewachsen.
Das ist Großstadt.
Das ist Großstadt, ja. Das ist viel Asphalt und Teer und Lärm und Busverbindungen kriegen.
Im Herzen ein Küstenkind.
Ja.
Für dich hat ja alles so vor knapp mal 9 Jahren begonnen. Ich glaube, 2017 war es, dass du früher schon?
Es kommt drauf an, wo man den Anfang setzt. Ich tue mich selber immer schwer. Meinen ersten Poetry Slam Text oder wie auch immer wir es hier nennen wollen, habe ich 2014 veröffentlicht auf YouTube.
Dieses allererste Mal etwas hochladen. Was war das für eine Zeit für dich damals? Denn es ist ja so ein Schritt. Man trifft diese Entscheidung, sich sozusagen auch so zu öffnen, einer Öffentlichkeit gegenüber. Man gibt Dinge von sich preis. In was für einer Situation warst du damals?
Ich habe das in einer ganz großen Unwissenheit und Naivität gemacht. Also ich war selber 15 Jahre war ich frisch. Und YouTube war damals noch nicht, was es heute ist. Ich weiß nicht mal, ob Instagram da schon irgendwie sehr relevant war. Ich glaube, ich hatte es selber noch nicht. Und es gab noch nicht dieses Phänomen der Influencer oder der Menschen, die jetzt ganze Mengen bewegen und erreichen. Und ich hatte damals meinen ersten Text. Mein erster Text ist entstanden, weil ich mich habe taufen lassen als Teenagerin. Und in dem Gottesdienst wurde darum gebeten, dass jeder so ein bisschen erzählt, warum er sich denn für diesen Schritt entscheidet, für Jesus entscheidet und so weiter. Und vielleicht könnte man noch irgendwas Cooles machen. Und manche Leute konnten tanzen, andere konnten singen und ich konnte irgendwie gar nichts und habe überlegt, was kann ich denn jetzt Schönes beisteuern?
Und du warst als Kind aber nicht getauft worden?
Nee, ich war als Kind nicht getauft.
Warum nicht? Weil deine Eltern gar nicht gläubig waren?
Doch, aber ich bin in einer Freikirche aufgewachsen und da ist das einfach nicht so ein Ding. Also da wird den Leuten so freigestellt, entscheide dich irgendwann selber dafür oder lass es halt. Und ich habe mich dann mit 15 dazu entschieden. Genau, und ich habe dann kurz davor Julia Engelmann sprechen hören. Das ist ja ein großer Name in dieser Poetry-Slam-Szene und war so fasziniert davon, wie sie da Worte aneinander sponnen und in so einem kurzen, kompakten Text 5 Minuten so viel Tiefe reinbrachte und habe gedacht, schreiben tue ich doch eigentlich ganz gerne, dann versuche ich jetzt auch mal sowas Poetry-Slam-artiges. Okay. Und habe meinen ersten Poetry-Slam also geschrieben zu diesem Thema. Und dann kamen nach dem Gottesdienst ganz viele auf mich zu und haben gesagt, boah, das war so schön, das hat mich so berührt, könnte ich den Text irgendwie haben? Das war damals, habe ich das als Video aufgenommen, weil ich mich nicht getraut habe, ihn auf der Bühne zu teilen. Ich hatte ganz tolle Bühnenangst. Und diese Videodatei war zu groß für alle E-Mail-Programme, die ich irgendwie hatte. Damals war das Internet auch auf solche Datenmengen noch nicht vorbereitet. Und meine Mama saß dann am Abendessenstisch und meinte, jetzt hat mich schon wieder jemand gefragt, Sarah, vielleicht lädst du es einfach bei YouTube hoch. Und dann kannst du den Leuten den Link schicken, die das gucken wollen. Also die Erwartung war, die 20 Gottesdienstteilnehmer, die danach gefragt haben, die können das dann haben, können das von mir aus noch an ihre Enkel sonst wo weiterschicken und das wär's dann. Und daraus ergab sich dann, dass das erstaunlich viel mehr Menschen geklickt haben als gedacht. Und ein Jahr später habe ich dann nochmal was geschrieben, was ich hochgeladen habe. Aber das hatte alles überhaupt keinen Effekt auf mein echtes Leben, sage ich mal. Ich habe die Sachen ins Internet geladen und das war's dann auch. Ich habe keine Kommentare gecheckt, keine Zahlen gecheckt. Bis irgendwann die erste Live-Anfrage kam und ich gemerkt habe, oh, das gucken ja Leute. Und dann habe ich meine E-Mail-Adresse eingerichtet und sowas. Aber es lief alles ganz langsam.
Julia Engelmann hast du schon erwähnt, die dann auch Vorbild ist, der ja sehr früh dran war. Was war ihr Text nochmal? Baby.
One Day Baby
der, hat sie, ne? Eine andere, die natürlich jetzt so ganz erfolgreich ist. Und du hast neulich dich ein bisschen verschlüsselt zu ihr geäußert. Das ist Clara Lösel.
Großartig. Ne,
mit der ich vor einiger Zeit mal gesprochen habe, die unglaublich sympathisch ist und ganz tolle Texte schreibt. Und das hast du auch so gesehen.
Ja.
Und du hast aber wirklich aus deinem Herzen, wie es so heißt, keine Mördergrube gemacht. Und wirklich, und du hast der Welt einfach auch verkündet, wie neidisch dich das macht. Und dass es dir nicht gut ging.
Nee, das stimmt.
Wo kam das her? Also wirklich dieser Ausbruch an Ehrlichkeit, das hätte man ja so nicht sagen müssen.
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, genau das war das, ne, wenn ich sage, letztes Jahr habe ich viel gewartet und hatte eine Schreibblockade. Ich habe mir im letzten Jahr nicht erlaubt, besonders ehrlich zu sein und besonders zu schreiben, weil ich wirklich große Angst vor den Gefühlen hatte, die ich so gefühlt habe. Letztes Jahr war für mich viel mit Trauer und auch Wut. Ich habe ein paar Sachen aufgearbeitet, rausgeholt, die sich irgendwie ja erstmal nicht so gut angefühlt haben und die ich erstmal so für mich durchdenken musste, wo ich aber gedacht habe, da hat das Internet jetzt nichts verloren in meiner Gefühlswelt. Und dann habe ich irgendwie sehr viele gute Gespräche mit Freundinnen gehabt, die mir auf verschiedene Art und Weise Mut gemacht haben, einfach wieder mein volles Selbst zu sein. Weil eigentlich mag ich das ja auch, Leuten damit Mut zu geben. Ne? Mit so einer echten Gefühlswelt, dann kann man relaten und das tut dem Herzen gut. Genau, und Clara Lösel hat es dann, glaube ich, im Dezember letztes Jahr auf die Bestsellerliste geschafft. Oder sie steht schon lange drauf, aber hat es auf Platz 1 geschafft.
Auf Platz 1, ne?
Und diese Neuigkeit hat mich erreicht. Und mein erster Instinkt war leider keine Mitfreude, sondern es war ein, oh, die Clara hat es jetzt geschafft und ich habe es nicht geschafft. Und jetzt, wo die Clara das geschafft hat, kann ich das ja auch nicht mehr schaffen, weil die Clara ist ja dann jetzt die Stimme unserer Zeit. Und darüber war ich ganz furchtbar traurig. Aber einfach auch aus dem Grund, dass ich selber lange nichts mehr geschrieben hatte und dachte, gut, jetzt ist meine Chance vorbei, jetzt kann ich eigentlich ein anderes. Ich war dann wirklich dramatisch. Ich war dann, okay, Julia Engelmann war groß. Ich hatte die Hoffnung, dass meine Texte jemanden berühren. Anscheinend berührt jetzt Clara und jetzt muss ich mir eine Festanstellung suchen, so ungefähr. Und dann habe ich das mit meinem Mann durchgesprochen und war so, guck mal, die hat das geschafft. Ich habe das nicht geschafft, ne, in Tränen aufgelöst. Und er ist aber nicht diesen Weg gegangen von wegen, ja gut, schade drum. Guck mal, was die besser macht. Guck mal, was die vielleicht auch schlechter macht, damit du dich wieder besser fühlen kannst. Ne? Irgendein Haar in der Suppe findet man ja immer, an dem man sich dann hochziehen kann. Ja. Sondern er hat gesagt, hey Sarah, das ist doch voll schön. Guck mal, wenn die Clara das schafft und die hat ja auch so lebensnahe Texte wie du, dann schaffst du das ja vielleicht auch irgendwann noch. Ja. Und bis dahin kann man sich doch darüber freuen, dass es da ein Publikum für gibt. Ne? Du sagst auch, du liebst Lyrik, das ist für mich total schön zu hören, weil man hört ja schon immer, es ist eine Nische. Ist ja voll schön, dass es ein Publikum dafür gibt, was dem gerne zuhört und dass es da noch jemand anderen gibt, der Menschen Hoffnung zusprechen kann. Das ist ja auch eine schwere Last, das alleine zu tragen, ne? Wenn man denkt, ich muss jetzt 10 Leuten irgendwie was erzählen. Und das musste ein bisschen sinken. Erst war ich so, du verstehst mich nicht, ich will hier jetzt keine Lösung, ich will Mitleid. Und 2 Nächte später habe ich aber gedacht, hast du total recht. Und ja, irgendwie seitdem ist mein Herz einfach ganz frei. Und deshalb konnte ich dann auch frei darüber sprechen, weil ich dachte, okay, der Neid hat mir eigentlich nur etwas gezeigt, was mir wichtig ist. Nämlich, ich möchte gerne Menschen berühren. Und ich wünsche mir tatsächlich auch, dass meine Gedichte irgendwie Gehör finden. Aber ich will ihn nicht dazu verkommen lassen, zu sagen, ich beneide dich und ich mache dich jetzt schlecht und so weiter. Sondern nein, du inspirierst mich. Ich sehe in dir ein Vorbild. Du schaffst was Schönes mit wunderschönen Worten. Ich habe das manchmal, ich sitze vor ihren Texten oder vor Songwritern und so, denke, ich wünschte, ich hätte das geschrieben. Ich wünschte, es wäre mir eingefallen. Und dann da nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, okay, was fühle ich denn gerade? Und was habe ich denn zu einem anderen Thema vielleicht beizusteuern?
Wenn man das mal analysiert, bei der Clara ging es ja wirklich durch die Decke. Also Clara wird ja selbst von ihrem eigenen Erfolg überrollt.
Das kann ich mir vorstellen. Ne? Das wächst und wächst.
Was ist da anders gewesen? Hat sie 1, 2 Texte, die so überragend sind, dass das schon reicht, plötzlich ganz viele Türen weit zu öffnen? Braucht man genau diesen einen Text? So wie Lea Weigand, der auch damals wunderbare Texte aus ihrem Pflegejob hatte, aus ihrem Pflegeberuf.
Hast du mit Lea auch hier gesprochen?
Ja, ist schon ein bisschen her. Ich glaube, es war in der Pandemie, wenn du mich fragst. Ja. Aber auch ganz interessant, weil sie natürlich Texte aus dem Pflegebereich macht. Sie ist ja gelernte Krankenpflegerin. Das war mal wieder was ganz anderes, fast schon so eine eigene Nische. Aber bei Clara ist es wirklich so durch die Decke gegangen. Und die Frage ist jetzt, warum eigentlich?
Also ich habe Claras Weg jetzt nicht so doll verfolgt, deshalb war ich selber, glaube ich, auch dann so überrascht von diesem Bestsellerplatz. Aber dann natürlich in meiner Neidphase habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt. Ich habe gescrollt und verglichen und verglichen und verglichen und überlegt. Und habe festgestellt, ich glaube, es ist eine Mischung aus ganz vielen wundervollen Eigenschaften. Zum einen war sie einfach sehr fleißig. Ich glaube, sie hat eine Zeit lang auf TikTok jeden Tag gepostet, jeden Tag geteilt.
Sie hat sich selber die Challenge gestellt, 100 Tage lang etwas zu posten. Möglicherweise war das sehr algorithmusfreundlich.
Mach das mal, das ist Arbeit ohne Ende. Ne? Man sagt ja, ein bisschen da Videos drehen, aber ich weiß ja selber, was hinter einem so ein Video steckt. Sie hat das nicht nur gesprochen, sie hat das ja auch vorher gefühlt und geschrieben und aufgenommen und noch mit Text verlegt und so weiter, Musikauswahl. Zum anderen finde ich, ist sie als Person sehr nahbar. Und ich finde, man fühlt sich ihr verbunden, wenn man ihr ins Gesicht schaut und wenn man ihren Tönen zuhört und ihren Texten. Man hat das Gefühl, da spricht ein echter Mensch. Ne? Das hat ja auch viel Wert heute in Zeiten von KI. Da spricht ein echter Mensch zu mir, der meine echten Gefühle echt versteht. Und der sich wirklich freut über einen Bestsellerplatz und der wirklich Lust hat auf diese Lesetour und der mir von Herz zu Herz begegnet. Du sagst, ein ganz netter Mensch, und die Menschen, die ich kenne, die Clara getroffen haben, sagen auch, super sympathisch, herzliche Persönlichkeit.
Sehr natürlich, einfach so null abgehoben.
Und ich glaube, das fühlen die Menschen.
Familienverbunden auch.
Ja, da haben die Menschen Lust drauf, und das ist schön, dass sie auf das Lust haben. Und dann ist sie natürlich eine großartige Schriftstellerin, die einfach gute Texte geschrieben hat, von denen der ein oder andere mehr oder weniger Aufmerksamkeit bekommen hat. Quäntchen Glück gehört auch dazu, dass der Algorithmus es ausspielt, aber darauf würde ich es wirklich nicht schieben. Ich glaube, da ist ganz viel Fleiß und Begabung und gute Persönlichkeit zusammengekommen.
Nie zu Hause würde ich gerne von dir hören. Mhm. Es ist Seite 19.
Seite 19. Den habe ich, glaube ich, noch nie für jemanden gelesen.
Okay. Ja, und es läuft auf einen sehr, sehr wertvollen, relevanten letzten Satz hinaus, dieses Gedicht. Und das macht es so, glaube ich, so stark. Das ist das Tolle, wenn man durch den letzten Satz diesem Gedicht nochmal so einen Schubs verleiht, mit dem allerletzten.
Nie zu Hause. Zu Hause war niemals zu Hause für dich. 4 Wände, doch keine Konstanz. Es gab Deckenleuchten und Heizkörper, aber echt warm wurde es innen nie ganz. Diese Eltern waren nie wirklich Eltern für dich. 2 Menschen, nur Hüllen ihrer selbst. Einer fiel weg und die andere kaum da und du auf dich alleine gestellt. Ruhe war nie wirklich Ruhe für dich. Der nächste Sturm nie weit entfernt. Du trautest den Stimmen und Lächeln meist nicht, hast früh große Vorsicht gelernt. Kindheit war nie wirklich Kindheit für dich. Ein Wesen, gezwungen zu erwachsen. Und nun sitzt du, durchstehst Therapien wegen denen, die verpasst haben, sie selbst zu machen.
Das ist ein Satz, der auch mal von der einen oder anderen Therapeutin dann auch wirklich gesagt wird. Sie sitzen hier, weil andere Menschen es verpasst haben, diese Therapie zu machen. Mhm. Ja, nicht alle haben Glück, mit einem gesunden Familienleben aufzuwachsen, mit einem tollen Elternhaus. Und die haben ein Leben lang daran zu knapsen. Und deswegen ist dieser Satz einfach so wahnsinnig wichtig. Dein Elternhaus war aber ein gutes Elternhaus? Hast du eine gute Kindheit gehabt?
Ich habe eine sehr gute Kindheit gehabt. Ich bin sehr dankbar für meine Eltern. Ich will trotzdem dazu sagen, ich glaube, es braucht gar nicht unbedingt ein wahnsinnig schlechtes Elternhaus, um vielleicht mal einer Aufarbeitung zu bedürfen. Selbst die besten Eltern, die größte Liebe zu geben haben, tragen ihre Päckchen von Generationen noch heruntergereicht mit sich rum. Und deshalb braucht es gar nicht unbedingt den Stempel sehr gut, sehr präsent, sehr liebevoll oder sehr schlecht, sehr abwesend und alkoholabhängig. Manchmal sind es auch ganz kleine Nuancen, die da wert sind, sich nochmal anzuschauen. Aber ja, ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinen Eltern, habe von denen sehr viel Rückenstärkung auch auf meinem Weg erfahren und habe die sehr lieb.
Du schreibst ja auch sehr viel mutmachende Texte. Ja, also Mut. Wann musstest du mutig sein? Und auf Seite 46 hast du auch, das kann ich kurz vorlesen, das ist Mut. Du sagst, ich fühle mich gar nicht mutig, weil ich es so voll Angst mache. Doch wie könnte der mutig sein, der niemals vor was Angst hat? Wo brauchtest du Mut?
Ich habe wirklich das Gefühl, ich brauche jeden Tag Mut, weil ich aber auch ein sehr ängstlicher Mensch bin. Das heißt, ich habe sehr viele Ängste, kreise sehr viel in Gedanken schon um die Zukunft und so weiter und durchdenke so auch viele Sachen. Overthinking ist dieser englische Begriff, ich setze ihn hier visuell in Anführungszeichen. Da bin ich Königin drin. Keiner overthinkt so toll wie ich, macht das zu einer olympischen Disziplin, ich könnte Gold gewinnen. Und dementsprechend muss ich mich selber dann oft rational selbst überkommen. Und das fängt bei Kleinigkeiten an, wie jemandem im Supermarkt meine Hilfe anzubieten. Ich sehe, jemand braucht Hilfe beim Tragen der Tasche oder sonst was. Man weiß, das Richtige ist jetzt hinzugehen und Hilfe anzubieten. Und trotzdem fällt es mir total schwer zu sagen, hallo, ich bin die Sarah, kann ich Ihre Tasche tragen? Ja. So, ne? Und dann geht's weiter zu meiner Arbeit. Es kostet mich jedes Mal Mut, ne, dieser ehrliche Text über Neid oder auch andere Texte, die mich verletzlich machen, die online zu teilen, die aber auch im echten Leben auf Bühnen zu teilen. Ich habe eine recht große Menschenfurcht. Ich überlege ganz viel, was denken andere Leute über mich. Okay. Dadurch kostet es mich teilweise Mut, ungeschminkt aus dem Haus zu gehen oder so kleine Sachen zu machen. Ne? Einfach Sachen, wo man denken könnte, Leute in eine unaufgeräumte Wohnung zu lassen. Also Mut braucht ja nicht immer, braucht man nicht für die größten Berge und Bungee-Jumping, sondern ich glaube für ganz kleine Alltagssituationen auch oft. Auf meinem Lebensweg gab es sicherlich Situationen, wo ich viel mehr Mut brauchte, aber in meinem Alltag ist das trotzdem ein präsentes Thema.
Hast du Therapie gehabt?
Ich bin in Therapie.
Okay, weil das klingt nämlich so nach dieses Overthinking, da kann man ja was gegen machen.
Ja, da kann man
was gegen machen. Da kann man ja gegen angehen, auch erfolgreich bisher schon. Merkst du Veränderungen?
Ich merke eine extreme Veränderung. Also ich habe, das ist hier jetzt mein Outing, ich habe noch niemandem online erzählt, dass ich Therapie mache, habe ich aber sowieso fest vor, weil ich es eben als so wertvoll empfinde. Ich habe letztes Jahr im April, glaube ich, angefangen und mache das seitdem in einem ungefähr 2-3-wöchigen Rhythmus. Auch da eine ganz tolle Therapeutin gefunden, die mir sehr hilft. Und ich glaube, diese Veränderung, dass ich hier sitzen kann und sage, ich schaue vorfreudig auf die Tage statt vorängstlich, ist auch diesem Prozess geschuldet, des hart an sich Arbeitens und jeden Tag da auftauchen, auch wenn ich mich morgens nicht danach fühle, so ungefähr. Es hat mir wirklich sehr geholfen, mich selber mehr zu verstehen, meine Mitmenschen auch mehr zu verstehen und ja, meine Gefühle auch erstmal einfach zu fühlen tatsächlich, ne, wahrzunehmen und zu sagen, ihr dürft auch hier sein.
Du hast deinen Auftritt bei Instagram ja verändert. Du warst nicht mehr so glücklich damit, wie du dich präsentiert hast als Autorin.
Ja.
Ne? Also ich meine, du hast Bücher, die man kennt. Also man erkennt sie auch quasi aus dem Buchladen.
Wirklich, das freut mich.
Und dieses Cover, also wenn ich dir nur etwas sagen darf, dieses Cover zu Zwischenmenschliches ist, glaube ich, und ich habe dich quasi wirklich kennengelernt, du hast mein Interesse geweckt durch dieses unglaublich tolle Cover, was mit Relief hat, viele kleine, wunderschön gezeichnete Personen in unterschiedlichsten Lebenslagen. Da ist einer im Rollstuhl, eine andere spielt einfach Geige, ein anderer sitzt mit der Gitarre auf dem Boden.
Hast du meinen
Familie.
Mann, mich und meine Katze entdeckt?
Von hinten habe ich deinen Mann und deine Katze entdeckt. Ich bin mir dessen nicht bewusst gewesen, dass du dein Mann und deine Katze bist.
Wir tanzen unten links auf dem Cover herum. Mein Mann trägt eine Chargers-Cappy,
so,
weil wir sind
links.
Sehr große Chargers-Fans und unsere Katze sitzt gesund und munter neben uns.
Ja. Es ist auf jeden Fall ein Cover, das jedem, der es bisher gesehen hat, auffällt. Es ist sehr aufwendig gemacht, sehr, sehr liebevoll. Und dazu muss ich nur sagen, so toll auch das letzte Buch von Clara ist. Sie hat nicht dieses Cover. Claras Cover gefällt mir nämlich witzigerweise gar nicht. Ich fand, das Cover wurde ihrem Buch nicht gerecht.
Ja, das ist dann schade, gell?
Ja, ich fand, das Cover war irgendwie, das fand ich sehr nichtssagend und war ein wirklich wunderschönes Buch mit tollen Texten und so weiter. Aber das ist einfach unglaublich wertig. Also du hast definitiv ein tolleres Cover als Clara.
Ich habe das große Glück, einen Verlag zu haben, der mich sehr viel gestalten und mitreden lässt. Ja. Deshalb arbeite ich tatsächlich auch jetzt seit 3 Büchern mit denen zusammen, weil ich finde, dass neben dem Schreiben zum Künstlerinsein natürlich auch gehört, wie präsentiere ich das visuell. Ich finde das tatsächlich wie du schon auch irgendwie wichtig. Und die haben mich das bis jetzt bei jedem Buch selber entscheiden und bestimmen lassen und so auch hier. Und ich freue mich sehr, dass es dir gefällt.
Ja, die Schatten der Personen, alle haben Schatten und die sind alle so eingraviert. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Also so eine Art reliefartig ist dieser Schatten ins Buch sozusagen.
Es hat einen Fachbegriff, aber ich habe gerade einen Blackout.
Also, ja, ich weiß es nämlich auch nicht genau. Es ist vielleicht ist es das schönste Cover des letzten Jahres.
Vielen Dank.
Also ich kenne nicht alle. Allen, die ich gesehen habe, muss ich sagen, ist das Cover, was am meisten Eindruck macht. Von daher gut gemacht.
Dankeschön.
Ja, also du hast auch geschrieben in deinem Blog, den du vor einiger Zeit gestartet hast, du hast lange versucht, eine Ästhetik zu finden.
Yep.
Yep.
Yep. Und bin kläglich gescheitert.
Okay. Wie hat das angefangen? Also dieses bewusst nach einer Ästhetik suchen. Wo war da der Anfang?
Der Anfang muss irgendwo in meiner Zeit als Influencerin liegen. Ich habe eine Zeit lang Instagram nicht nur als Kunstplattform genutzt, wie ich es jetzt heute mache, sondern ich habe eine Zeit lang auch Geld mit Instagram durch Werbeplacements verdient.
Durch Kooperationen,
genau. Wir haben gerade schon kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, als Autorin Geld zu verdienen ist gar nicht so einfach und easy, wenn man jetzt nicht den Bestseller schlechthin schreibt. Und für mich war das eine dankbare Einnahmequelle, noch hier und da Kleidung zu präsentieren, einen neuen Koffer, dies und das und jenes. Mhm. Und was man dazu aber braucht, ist, man muss in gewisser Weise auch seinen Lifestyle teilen. Und dann hatte ich ein Management und ein Management rät einem dann, finde deine Nische und platziere dich in dieser. Nutze eine Caption, nutze eine Biografie, die Leute, die in der, ich sag mal, Reiseblogger-Szene suchen, sofort zu deinem Profil auch führt. Nutze Schlagworte, nutze Hashtags, nutze sonst was. Und dann musste ich halt meine Nische finden. Und wer sich auf Instagram auskennt, der weiß, es gibt sehr, sehr viele Nischen. Es gibt die Clean Girls, die dann irgendwie mit so einem Sleek Bun und immer Wasser trinken, super hydriert, passe ich leider gar nicht hin. Guck mal, ich habe nicht mal ein Wasser mitgebracht, ich trinke einfach nie Wasser. Yeah. Dann gibt es die Fitness Girls, die perfekte Workout-Pläne haben und es gibt dieses und jenes und alles Mögliche. Und ich habe gedacht, gut, dann muss ich jetzt das Dichtermädchen sein. Wie sehen denn Dichterinnen aus? Ach, die haben immer eine Schreibmaschine und tragen immer, weiß ich nicht, Leinenkleider und sitzen in Feldern und machen sich Gedanken in Notizbücher. Die Wahrheit war aber, ich schreibe meine Gedichte am Handy. Ich schreibe die manchmal nachts und in der Bahn und esse dabei Gummibärchen und trage alles Mögliche und ganz oft einfach Pyjamahosen. Und also musste mich da sehr reinzwängen, diese Ästhetik irgendwie zu erreichen. Und oft war sie eben nicht ehrlich. Und das hat mich dann auch ausgebremst. Ne?
Das warst nicht du.
Das war nicht ich.
Das mag die Seele nicht.
Nein.
Da entsteht eine Schere.
Das spürt man, diese Spannung.
Und wann hast du entschlossen, damit aufzuhören?
Also aufgehört mit der Influencer-Arbeit habe ich schon vor 1,5 Jahren. Ich habe nämlich gemerkt, dass dieses generell sein Leben als Werbefläche anbieten mir gar nicht gut bekommt. Alles, was man im Leben hat, muss man irgendwie inszenieren, präsentieren und verlinken. Und es hat mich wirklich mürbe gemacht. Es hat mich nicht glücklich gemacht. Und deshalb habe ich damit vor 1,5 Jahren aufgehört und mit der Ästhetik gebrochen habe ich jetzt erst eigentlich zum Start meines Blogs. Also du hast dann wahrscheinlich den Eintrag gelesen über Ich war nicht ganz ich selber oder irgendwie so habe ich ihn genannt. Und habe den Leuten einfach mal ehrlich gesagt, ihr Lieben, ich trage eigentlich nicht nur beige und mein Leben läuft nicht in Sepia ab und ist nicht immer auf Analogbildern. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, ich könnte Sauerteigbrot backen und den ganzen Tag Instrumentalmusik hören. Aber die Wahrheit ist, ich schreibe Gedichte und bin trotzdem großer Football-Fan, trage auch mal schrille Farben oder einfach nur Kapuzenpullis. Ich trinke zu wenig, ich schreie meine Katze manchmal an, ich fluche zu viel, ich benutze nicht immer perfekt ausgewählte Worte, wie das zwischen meinen Buchseiten ist und ja, das sind jetzt vielleicht so Sachen, wo jeder denkt, ja, ist halt irgendwie menschlich, ne? Aber ja. Ich dachte, das wird die Menschen jetzt schocken, wenn ich das sage, weil die denken, ich bin kleiner, ich bin sanfter, ich bin mausig. Und wenn die Sarah
immer
jetzt
reflektiert
sagt,
und genau, immer das Positive sehen.
Ja, wenn die Sarah jetzt sagt, sie fühlt auch mal Wut oder ne, drückt manchmal die Hupe beim Autofahren, dann mögen die mich bestimmt nicht mehr, habe ich gedacht.
Und also das glaube ich nicht. Ich bin sicher, es ist das Gegenteil der Fall. Die Frage ist nur, kann man damit Geld verdienen, mit diesem wirklich jetzt authentisch sein?
Ja, also Geld verdiene ich ja sowieso jetzt nicht mehr mit Instagram. Von Richtig. Daher war das zweitrangig. Meine Angst war eher die Menschenfurcht. Meine Angst war eher, dass enttäusche ich jetzt die Menschen, bin ich jetzt kein gutes Vorbild mehr, wenn ich sage, ich verbringe viele Stunden am Tag vorm Fernsehen und jubel bei Olympia statt irgendwie sinnvolle Sachen. Weißt du, so, also diese Vorbildfunktion.
Schlimmer beim American Football.
Ja.
Und du bist ja ein richtiger Freak.
Ich bin ein Freak.
Also.
Ich liebe es sehr.
Ja. Wo kommt das her eigentlich, diese Liebe zum American Football? Und du sitzt jeden Sonntagabend vorm Fernseher in der Saison, oder?
Ja, also, jeden Sonntagabend, auch mit vielen Freunden.
In Trikot?
Und mehrere Trikots. Ich würde sogar in der Bettwäsche schlafen, wenn man es mir anbietet. Mein Mann hat mir ein Pyjama-Oberteil geschenkt von meinem Lieblingsverein und ich trage es.
Das sind die Los Angeles Catchers.
Nee, Chargers.
Ja. Die Chargers, ich wollte gerade sagen. Denn die waren mir witzigerweise kein Begriff.
Ja, das geht
also
viel.
Ich kenne
so.
Die New England Patriots und die Seattle Seahawks. Und,
ja, aus Los Angeles kennt man die Rams.
Die Rams natürlich.
Die Chargers sind zugezogen aus San Diego.
Mhm.
Ich mag auch einfach gerne die Underdogs, deshalb passt dieser Verein auch zu mir. Es ist wirklich ein Underdog-Verein. Woher das kommt? Also die Freude am Sport gucken kommt von meiner Mama. Wenn ich zu Hause bin, dann sagt die meistens, ey, heute ist Basketball-WM-Finale oder heute ist Biathlon-Staffel und dann wird das geguckt und dann sitzen wir auch beide on the edge auf der Couch, beide die Hände irgendwie in der Luft und sagen, lauf oder beim Skispringen, flieg und wir fühlen das bis zum letzten Moment und dieses Expressionistische und die Begeisterung dafür, auch für jeden Sport, man muss ihn nicht unbedingt die ganze Saison über verfolgen, aber wenn EM, WM, Olympia ist, sind wir bei jedem Sport dabei, habe ich definitiv von meiner Mama. American Football hat mich mein Mann rangeführt und jetzt zerre ich ihn hinter mir her. Jetzt hat meine Begeisterung seine weit überstiegen.
Aber kommen die jetzt, die Chargers, aus Los Angeles oder aus San Diego?
Kommen ursprünglich aus San Diego, sind nach Los Angeles umgezogen und haben da jetzt ihren Sitz.
Ja, verkauft worden. Wie das einfach so ist. Der Verein wird einfach verkauft.
Ich glaube sogar, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, der Owner ist sogar mit rübergezogen.
Okay.
Und hat da wahrscheinlich einfach einen besseren Markt gesehen oder so. Ich weiß es nicht. San Diego nimmt es ihnen auf jeden Fall übel.
Eine Stadt, über die du auch gedichtet hast.
Richtig, eine schöne Überleitung.
Seite 87. San Diego. Du warst da letztes Jahr erst oder mehrfach schon?
In San Diego war ich vor 3 Jahren, muss es gewesen sein, habe ich meinen Mann auf einer Geschäftsreise. Was war die Seite?
87.
87, ja. Habe ich meinen Mann auf einer Geschäftsreise begleitet und folgende Gefühle gefühlt. Polizeisirenen und Leuchttafelreklamen. Jemand rempelt mich versehentlich auf der großen Kreuzung an. Entschuldigt sich, fängt aus dem Nichts einen Smalltalk übers Leben an. Ich lächle, ganz vernommen von den Eindrücken der Gegenwart. Alle Gebäude so viel größer, als ich sie zuvor gesehen habe. Sie ziehen mich in ihren Bann und stoßen mich gleichzeitig ab. Der Blick von da oben muss bemerkenswert sein. Aber hier unten sehe ich Menschen in unendlichem Leid. Ein kleiner Wagen voller Leben, dreckige Kleidung am Leib, das Meer, ein Riesenrad, eine leere Spritze. Ich laufe an allen dreien vorbei. Überwältigt von der Stadt und dem, was mancher hier die Heimat nennt. Reizüberflutet durch ein Land, das Gegensätze aneinander drängt, so wie diese Wolkenkratzer und die Decken auf dem Teer und so wie meine stille Seele. Inmitten unendlichen Lärms.
Kein Ort, wo man eigentlich hin möchte.
Nicht unbedingt. Ich fand Amerika tatsächlich vorher sehr erstrebenswert, aber bin nicht so ganz warm geworden.
Ja. Was dich verbinden lässt mit den Menschen, das ist ja die Ehrlichkeit letztendlich. Das hast du inzwischen wahrscheinlich auch gemerkt, oder? Du musst nicht die Starke, die Kluge, die Weise,
Absolut.
Die Lebensbejahende sein.
Absolut.
Also das hätte ich dir wahrscheinlich vorher auch schon sagen können.
Ja.
Aber wer weiß.
Der Kopf weiß es.
Der Kopf weiß es,
das Herz muss es oft verstehen lernen und lernt das ganz oft auch erst durch die Erfahrung.
Ja.
Ich bin jetzt mal mutig und ich bin jetzt mal ehrlich und gucke, was passiert.
Ja. Deswegen hast du auch angedeutet in Texten und auch in Gedichten, du hast oft das Gefühl gehabt in deinem Leben, nirgendwo reinzupassen.
Ja.
Warst du Außenseiterin denn auch als Kind schon? Die kleine Sarah.
Ich glaube, ich war nicht Außenseiterin in dem eigentlichen Sinne, dass ich jetzt keine Ich hatte immer Bezugspersonen in der Schule, in der Kirche, alles Mögliche. Ich habe früh gemerkt, wie es ist, anders zu sein, dadurch, dass ich gläubige Christin bin und das schon auch meine Kindheit geprägt hat als Jugendliche. Ne, mein Wertesystem da vielleicht an einigen Stellen irgendwie anders war, beäugt wurde im Religionsunterricht. So richtig das Gefühl zu haben, nicht reinzupassen, wurde mir von außen nicht gegeben, wenn ich das reflektiere. Und von innen fühle ich es trotzdem immer wieder. Dass ich das, also ich hatte das jetzt alleine bei der Konferenz, wo ich gesprochen habe, 4500 Menschen, viele Künstler auf der Bühne. Und danach stürzen sich die Künstler ins Getümmel und werden draußen angesprochen und verschwimmen mit der Menge. Und ich stehe im Backstage-Bereich und traue mich nicht, einen Fuß hinterm Vorhang herzumachen. Mhm. Und denke, was ist bei mir anders, dass alle das jetzt gerade so genießen können und diese besondere Atmosphäre in sich aufsaugen und ich mich am liebsten in mein Hotelzimmer zurückziehen würde. Und ich kann das dann nach außen spielen und ich kann dann rausgehen und sagen, hallo, ich bin auch da. Und innen habe ich das Gefühl, ich passe hier gerade gar nicht hin.
Weil du einfach ein introvertierter Mensch bist von Haus aus. Oder ist es nicht so?
Doch, ich denke, das ist absolut der Fall.
Denn also, es ist ja auch nichts für Introvertierte. Nee. Streng genommen. Das kostet einfach Batterien.
Es ist der Spielplatz der Extrovertierten. Die Konferenzen und Bühnen dieser Welt. Genau, und das auch. Ne? Ich bin Bühnenarbeiterin in gewisser Weise. Ich spreche meine Texte auf Bühnen und Veranstaltungen, habe selber ein abendfüllendes Programm. War trotzdem immer ein Mensch mit Bühnenangst. Und immer ein Mensch, dem das mit Menschen sein und das Außen jetzt gerade beim Publikum sein einfach sehr, sehr viel gekostet hat. Und das ist auch wieder so eine kleine Diskrepanz, wo man denkt, innerlich eigentlich passe ich hier nicht rein. Auch so, glaube ich, so ein bisschen dieses Hochstapler-Syndrom manchmal, wenn ihr wüsstet, dass ich das eigentlich gerade gar nicht kann, was ich hier mache. Ja. Das fühle ich auf jeden Fall ganz oft.
Du sprichst ja auch durchaus viel von Stille. Also ich gehe davon aus, wenn ich deine Texte lese, du empfindest Stille als etwas wahnsinnig Kraftgebendes. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite ist so ein Ort wie Instagram ja alles andere als Stille. Es ist ja eigentlich immer laut, es ist immer Trommeln, es ist das Gegenteil. Eigentlich passt so ein Ort wie Instagram gar nicht zu dir.
Das stimmt. Wahrscheinlich fühle ich mich dort deshalb auch ein bisschen fehl am Platz. Ja. Also das zieht sich irgendwie so durch. So überall, wo ich bin und wo ich meine Arbeit tue, die ich ja auch liebe, meine Arbeit, passe ich eigentlich vom Gefühl her oder widerstrebt mir vieles auf jeden Fall.
Ich habe neulich einen Artikel gelesen, ich glaube, es war in der Londoner Times, über die asozialen Netzwerke, dass sie einfach, es geht nicht darum, Menschen miteinander zu verbinden, schrieb sie nochmal. Dinge, die wir natürlich oft schon gehört haben. Aber es war sehr eindrücklich, wie sie gesagt hatte, es geht niemandem darum, der das sozusagen organisiert oder sich ausgedacht hat, Menschen miteinander zu verbinden. Dass du weißt, was deine Freundin in Kanada alles so anstellt. Es geht nicht darum.
Dann schreibt man sich doch eine WhatsApp, wenn man es wissen
will. Es geht nur darum, Geld zu verdienen, quasi durch den Algorithmus, dich natürlich abhängig zu machen.
Ja.
Und am Ende plädierte sie dafür, fasst wieder mehr Gras an.
Ja.
Das fand ich ein schönes Bild.
Ich unterschreibe das.
Ja, fasst wieder mehr Gras an, denn das wird euch glücklich machen.
Es ist auch wirklich ein Phänomen auf meinem Account. Meine bekanntesten Texte, meine Durchbruchstexte sind immer Social Media kritische Texte auf Social Media. Ausnahmslos. Ich bin viral gegangen, kurz vor dem Erscheinen meines ersten Buches, Himmel noch jauchzend Gedanken vertieft, mit einem Text namens Liebes Instagram. Mhm. Und dadurch habe ich überhaupt meine erste Followerschaft so richtig bekommen.
Ist das da, wo sich die schreckliche Szenen und Werbung abwechseln? Ist das der
Nee,
Text?
Das ist ein ganz aktueller
Ach,
jetzt.
Das ist ein anderer
genau,
Text.
Der ist, also so viral bin ich noch nie gegangen. Den haben jetzt 4 Millionen Menschen gesehen, die mir alle zustimmen, dass es total furchtbar ist, was wir da bei den Reels konsumieren und trotzdem öffnen sie und ich heute also Morgen wieder das Handy und scrollen wieder Reels.
Genau, also sie ist tote Kinder und als nächstes kommt auf deinem Bildschirm einfach Werbung für Shampoo.
Das ist ja so makaber. Also wir scrollen durch, ne, Proteste im Iran und dann erzählt uns jemand, ah, mein Kind kriegt gerade Zähne und dann gucken wir, ach süß, da kuschelt eine Katze mit einem Hund und dann, ah, Sarah ist gerade bei Talk mit Tees und dann, oh, in Afghanistan dürfen Frauen nicht mehr sprechen und das habe ich halt mal so versucht aufzuzeigen in diesem jetzt aktuellen Text. Und es war Wahnsinn, wie viele Leute sich das angeschaut haben und gemerkt haben, ja, das ist total... Das widerspricht unserer Natur als Menschen. Also wenn uns irgendwas im Herzen berührt, dann wollen wir da ja eigentlich verweilen. Ne? Auch wieder Therapie, müssen wir das auch mal fühlen, was das jetzt gerade in uns auslöst, da vielleicht tiefer reingehen oder eben bewusst die Grenze ziehen und sagen, nee, kann ich jetzt gerade nicht so ungefähr. Und all das wird uns aber auf Instagram total abgenommen. Also erstmal dürfen wir nicht entscheiden, wo ist meine Grenze. Das Thema wird dir hochgespült und entweder du swipest schnell genug oder du bist halt drinne. Und zum anderen ist da kein Raum für das Gefühle fühlen, dieser wirklich vielen schweren und auch schönen und fröhlichen und hey, jemand ist schwanger und jemand ist verlobt und alles Mögliche. Es ist kein Raum, das zu fühlen. Freude wird von Trauer, wird von Wut, wird von Frust, wird von Gier. Oh, das will ich haben. Oh, das ist zu kaufen, überschwemmt. Und es ist mir bewusst geworden, ich habe diesen Text drüber geschrieben und seitdem scrolle ich meine Reels sehr viel achtsamer und höre auch ganz schnell wieder auf, weil es tut dem Herzen nicht gut.
Kannst du dir ein Leben ohne Instagram vorstellen? Ich meine, du brauchst es natürlich in gewisser Weise, wie viele SchauspielerInnen das ja auch nutzen, einfach rein beruflich. Die posten alle paar Tage, vielleicht Wochen mal etwas, aber sie zeigen sich dort nicht wirklich. Sie nutzen es wirklich als Verkündungsplattform. Kannst du dir vorstellen, das auch wirklich nur in geringem Maße zu nutzen? Einfach für dein Seelenheil?
Ich kann und ich sehne mich danach seit vielen, vielen Jahren. Du hast angesprochen, ich habe jetzt einen Blog gestartet. Ich habe einen Newsletter gestartet letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal eine kleine Festanstellung in einem Buchladen angenommen. Manchmal hört man das von Menschen, die sich scheiden lassen, ne? Von wegen, die Scheidung war lange geplant, die Trennung war. Und ich habe das Gefühl, ich plane mit jedem dieser Schritte meine Scheidung. Ich weiß, Instagram.
Immer auf Kosten von Followern allerdings. Du wirst dadurch dich besser fühlen, aber weniger Follower
ja,
haben.
Ja, natürlich. Aber ich plane, ich mache einen Blog und ich mache einen Newsletter und ich mache das alles, um irgendwann sagen zu können, ich brauche diese Plattform nicht mehr. Und sie hat nicht mehr diese Macht und diese Bindung über mich. Gerade ist es noch so, ne? Meine Bücher werden dadurch gelesen, dass Leute dort auf meine Bücher treffen. Es ist ein Wunder, dass du jetzt über einen Buchladen drüber gestolpert bist. Die meisten sehen es im Feed. Ich brauche das, um gebucht zu werden für Veranstaltungen, all sowas irgendwie. Ne? Man will die Relevanz hochhalten und so weiter. Aber mein Ziel ist es, dass mich diese Plattform nicht mehr gebunden hat. Und daran arbeite ich hart.
Ja. Die Gesellschaft hat es nicht leicht mit einer Welt voller Selbstdarsteller und durch Instagram wird ja jeder eine Art Selbstdarsteller, wenn ich es auch mal neutral formulieren möchte. Aber es führt automatisch dazu, dass jeder sich um sich selbst dreht, ja, sich selber zu zeigen. Dazu hast du aber auch ein kleines, schönes Gedicht geschrieben. Und zwar, jetzt gucke ich gerade, welches das ist. Und zwar 204 in fremden Augen.
Ihr müsst wissen, ich weiß selber immer gar nicht, welche Texte hier ausgewählt wurde. Aha. Ich blätter das jetzt einfach auf und bin selber dann gespannt auf meine Zeilen. Ich weiß das immer gar nicht mehr alles, was ich geschrieben habe.
In fremden Augen.
Gut. Ah, ja.
Geht auch darum, andere Menschen zu sehen und nicht immer nur sich selbst.
Mhm. In fremden Augen. Heute ließ mich eine Dame an der Kasse vor. Ich hatte sie nicht mal danach gefragt. Ich hatte nur 4 Teile. Sie sagte, ich habe keine Eile. Und ich lächelte danach den ganzen Tag. Gestern warnte mich ein Auto vor einem Blitzer. Er blinkte auf, ich bremste etwas ab. Ich war nicht zu schnell gewesen, doch ich fühlte mich gesehen und war dankbar für den Fremden, der mich sah. Im Café hörte ich letztens die Gespräche mit. Eines blieb mir lange Zeit im Kopf. Eine Oma lernte Spanisch und sie konnte es noch gar nicht, doch sie sagte, für die Enkel lerne ich's noch. Ich nehme momentan solche Momente mit, die unscheinbar erscheinen, doch nicht sind. Denn sie zeigen mir, es leben auf der Erde gute Seelen, die in fremden Augen noch zu finden sind.
Diese unscheinbaren Momente, diese kleinen Momente des Alltags haben eine unglaubliche Power.
Haben sie.
Diese zu entdecken ist eine Superkraft.
Ja, das kann sein. Also meine Arbeit an diesem Buch Zwischenmenschliches hat meinen Blick für genau diese Momente wirklich sehr geschärft, weil das genau das war, wonach ich Ausschau gehalten habe. Dieses Was verbindet uns, nicht nur als Freunde, sondern wirklich auch als Fremde. Und wenn man drauf achtet, gibt es da so viel Schönes. Man hört immer, die Menschen sind furchtbar und alles wird schlechter und alles wird asozialer. Aber wenn ich durch die Stadt laufe oder in meinem nächstgelegenen Supermarkt einkaufe, sehe ich so viel Schönes zwischen den Menschen oder erlebe auch selber so viel Schönes, was mir entgegengebracht wird.
Ja. Die letzten 1-2 Tage hast du irgendwas Schönes gesehen? Auf der Straße, bei einer Begegnung, das man dann in seinem Herzen mit sich trägt, für das man abends dann auch dankbar ist? Oder idealerweise schon während des Augenblicks?
Ja, also das sind ja die kleinsten Sachen. Ich bin jetzt hier in der Bahn hergefahren und hatte einen Platz dann an so einem Vierertisch, wo eine Kinderbrotdose lag, aber Kind und ich glaube, letztendlich war es die Tante, habe ich aus dem Gespräch rausgehört, waren gerade nicht da. Ich habe mich hingesetzt und dann irgendwann kamen Tante und Kind zurück und setzten sich hin. Und sie sagte zu dem Kind, Carlo, guck mal, da sitzt jetzt eine Frau. Willst du die Frau mal fragen, wie sie heißt? Und Carlo sagte, nein. Und ich sagte, ist nicht schlimm, es wird eh nicht so wichtig für dich sein. Und sie lächelte halt so und hat mich einfach kurz begrüßt und gemeint, ach guck mal, aber die wirkt ja ganz nett. Dann werden wir ja sicher eine gute Fahrt haben. Ne? Einfach hat sie zu dem Kind gesagt. Und ich habe ich gedacht, nett. Nett, dass jemand sagt, hey, die wirkt doch nett und sympathisch. Super, fand ich gegenseitig auch. Ne? Wir haben uns gesprochen, wir sind uns in dem Sinne nicht mehr fremd. Dann kommt in der Durchsage, hier Essen Hauptbahnhof wird jetzt gestrichen, weil wir haben schon so viel Verspätung, wir können den Bahnhof nicht mehr anfahren. Und es ist ihr Bahnhof. Okay. Und jetzt kenne ich sie schon. Jetzt kann ich sagen, das tut mir wirklich leid. Das ist so ärgerlich, wenn das passiert. Und dann lacht man darüber. Und es hat in dem Sinne nicht mal jemand irgendjemandem geholfen, aber man hatte eine positive Interaktion und am Ende sagt man sich, tschüss, gute Fahrt noch, weil wir haben jetzt diesen Zeitabschnitt miteinander verbracht und wir haben kurz Gegenwart, ineinander Gegenwart gelebt. Und das war schön. Und sowas habe ich eigentlich an jedem Tag auf kleine oder große Weise. Was mich wirklich immer rührt, sind diese Autofahrmomente. Wenn wirklich, ich finde das so rührend. Manchmal kriege ich einfach Tränen in den Augen, wenn jemand zur Seite ranfährt und mich durchlässt und mir dann mit Lichthupe Danke oder Bitte sagt. Weil ich denke, wir sehen uns nie wieder. Ich sehe nicht mal dein Gesicht. Mhm. Aber durch so eine kleine Geste denke ich irgendwie nett. Ich sitze allein in meinem Auto und es ist jetzt weniger anonym. Ich finde das toll.
Ich fand übrigens einen kleinen, sehr schönen Moment, über den du in einem Blog geschrieben hattest, ihn nicht als solchen hervorgehoben hast, aber als du in einen Buchladen wolltest, auf Langeoog, deiner Lieblingsinsel, beziehungsweise du gingst vorbei und dort stand denn an der Tür, also eigentlich sind sie geschlossen, weil fast alles zuhört, aber wenn sie irgendwelche Bücher stöbern wollen, rufen sie mich an.
Goldig war das. Ich fand das so süß.
Hast du es gemacht?
Ich habe es nicht gemacht. Eine Freundin von mir hat es aber, die, mit der ich auch auf Langeoog war, hat dann später dort durchgeklingelt und durfte auch rein. Also ich hatte an dem Tag keinen Bedarf. Ich bin dann einfach am nächsten Tag gegangen, wo es offen hatte. Aber ich fand das so toll. Also einfach, ja, rufen sie an, wir machen hier auf, aber wir stellen uns jetzt auch nicht den ganzen Tag in den Laden nur dafür, dass keiner kommt. Fand ich total echt und nett und dann hat man sich schon gesprochen, wird man reingelassen. Es ist eine schöne Geste.
Mein Problem wäre dann, wenn dann jemand kommt und mir extra aufschließt und ich gehe in den Buchladen.
Dann muss ich auch was kaufen.
Dann habe ich diesen Druck, ich kann nicht ohne kaufen daraus gehen. Oder wie empfindest du Ähnliches?
Das würde ich ganz genauso fühlen. Thema Menschenfurcht kommt da dann wieder hoch. Ich glaube aber wirklich nicht, dass das die Erwartung ist. Ich glaube, die haben auf der Insel einfach gerade Off-Season und denken, bevor wir uns jetzt hier die Beine in den Bauch stehen, haben wir die Türen zu, aber wer, ne, das gehört ja trotzdem auch zur Urlaubserfahrung manchmal dazu, einfach ein bisschen durch den Buchladen zu stöbern. Und ich habe bei den Leuten da in der Kasse wirklich das Gefühl, die haben die Ruhe weg. Man sagt Hallo, man sagt Tschüss, man muss nichts mitnehmen und glaube deshalb nicht, dass sie das von einem erwarten würden. Aber ich würde das genauso fühlen wie du.
Urlaubserfahrung machst du sehr gerne. Du bist gerne unterwegs.
Ja.
Weil dich auch das Reisen gewisse Dinge lehrt und dir auch Augen öffnet.
Horizont erweitert.
Fall. Andere Länder, gleiche Menschen. Mhm. Seite 102.
Andere Länder, gleiche Menschen. Ich reiste in ein neues Land. Die Menschen trugen Haut und Haar. Tagsüber schien die Sonne und nachts war der Himmel sternenklar. Jeder dort war jemands Kind und jedes Herz vermisste was. Kinder spielten auf den Straßen, trugen einander Huckepack, man saß am Tisch versammelt und man wippte zu Musik. Jeder konnte was erzählen, das ihm gerade am Herzen liegt. Jeder hatte Wünsche oder Pläne für den nächsten Tag. Jeder hatte Sorgen oder Hoffnung für das nächste Jahr. Jeder hatte Schwächen, war sich dieser teils bewusst. Und jeder hatte Stärken, die er für Gemeinschaft nutzt. Jeder wollte fröhlich sein und kämpfte gegen Ängste. Zuflucht fand man im Gebet und auch in anderen Menschen. Ich reiste in ein neues Land und kam in Mainz zurück und dachte mir im Stillen, die Ähnlichkeit ist schon verrückt.
Wenn man unterwegs ist, man hat doch so viele Gemeinsamkeiten, stellt man irgendwann fest. Welche Funktion haben Gedichte für dich?
Gedichte helfen mir vor allem, glaube ich, zu verarbeiten und auch zu verstehen tatsächlich. Du hast es gerade vor einem meiner Gedichte gesagt, das läuft am Ende auf zwei Zeilen hinaus. Und ich bin selber ganz, ich empfinde das genauso, die letzten Zeilen sind oft mit die wichtigsten oder die machen den Punkt. Und ich weiß aber ganz oft selber nicht, was meine letzten Zeilen sein werden. Also ich schreibe einen Text und bin fast gespannt, welchen Schluss oder welchen Zuspruch ich am Ende für mich und andere haben werde. Gedichte sind ja ganz oft erstmal ans eigene Herz geschrieben. Also ich brauche selber die Hoffnung, die ich versuche, anderen da irgendwie zuzuschreiben, oft am meisten. Und ich liebe Gedichte dafür, dass man nicht perfekte Sätze formulieren muss, dass manchmal wenige Worte in einer Zeile reichen, auch für Gefühle, die man selber noch nicht so gut ausformulieren kann, um ein Gefühl, um ein Bild irgendwie zu vermitteln. Also sie helfen mir, mich zu verstehen, und dann helfen sie mir natürlich auch, meinem Herz für andere irgendwie Ausdruck zu verleihen und mich verständlich zu machen als Medium.
Ein wirklich sehr schönes Konzept, das vielleicht viele gar nicht so drauf haben, das ist das Konzept, der Weg ist das Ziel. Mhm. Und darüber hast du geschrieben auch. 105. Kriegen wir das noch?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, hier mit euch durch meine Seiten zu reisen. 105. Ja. Oh ja. Der klingt jetzt sehr sportlich. Mein letzter Halbmarathon war es. In dem Text schreibe ich einen Marathon. Ich bin kein Marathon gelaufen, ich gebe es zu. Es hat einfach nur besser ins Reimschema gepasst.
Aber ein Halbmarathon.
Ein Halbmarathon hier in Köln vor 2 Jahren. Cool. Und da habe ich diese Erfahrung gemacht. Nur mit etwas anderen Zahlen. Die Zahlen wurden zum Reimschema hin angepasst. Ich rannte einen Marathon. Die Straßen waren voll von Menschen, die klatschten, die Schilder hielten, die Lärm machten und Namen riefen. Ich lief und sie jubelten, als hätte ich was geleistet. Sie waren bei Kilometer 2 so laut wie an der 30 und was sie taten, trug mich durch. Es weckte neue Kräfte. Es war, als hätte ich Flügel durch den Zuspruch anderer Menschen. Ich rannte und ich fragte mich, warum mache ich es nicht immer so? Jubel mir statt erst am Ziel auf jedem Kilometer zu, so lebt es sich viel einfacher und fröhlicher wohl auch. Ab jetzt kriegt jeder, so auch ich, schon vor dem Ziel Applaus.
Ein bisschen Selbstfürsorge, ein bisschen gnädiger mit sich selber sein.
Ja, ne? Und kleine Erfolge feiern. Ich finde, darin bin ich gar nicht so gut. So, man freut sich ja dann auf Dinge, ne? Das Buch ist fertig geschrieben oder ist jetzt im Druck oder ist jetzt veröffentlicht und dann passiert dieser Moment, auf den man hingefiebert hat, und er kommt eigentlich nur mit mehr Arbeit, und dann geht man nicht essen oder stößt man drauf an, sondern geht halt in den Shop und verpackt. Und ich will wieder besser darin werden, kleine Momente aller Art, müssen gar nicht mit der Arbeit zu tun haben, zu zelebrieren und kurz so anzuhalten und zu sagen, wow, das ist jetzt passiert oder das ist noch vor mir, schön.
Hast du jemals ein Problem damit gehabt, dich im Video zu sehen? Weil du ja auch immer wieder von Selbstzweifeln gesprochen hast, ne? Und Selbstbewusstsein. Wann hast du den größten Schritt gemacht in deinem Selbstbewusstsein? Wann war das? In welcher Phase deines Lebens?
Oh, das ist so eine gute Frage. Ich denke kurz nach. Also ich glaube, der größte Sprung war irgendwo in den Anfang 20ern, als ich so ein Gespür dafür entwickeln konnte, wer ich bin, also wen Gott da in mir drinne erschaffen hat. Ich hatte lange keine Ahnung, zum Beispiel, was ich arbeiten will, weil ich das Gefühl hatte, es gibt da draußen keinen Job für mich. Ich hatte so einen riesigen, dicken, grünen Wälzer voller Jobs und Studien und ich dachte, das passt alles nicht und was soll ich nur tun?
Irgendwas mit Medien.
Irgendwas mit Medien, im Zweifel genau in die Richtung bin ich dann auch gegangen und habe dann ja angefangen zu schreiben und das wurde gehört und angesehen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, den Ort, für den ich geschaffen bin, den gibt es vielleicht noch nicht, aber ich darf mir den selber schaffen. Und das habe ich ja dann gemacht durch das Schreiben und Dinge ausprobieren und so weiter. In der Phase habe ich auch geheiratet und ich glaube, mein Mann hatte schon auch einen großen Anteil daran, mir Selbstzweifel zu nehmen. Nicht in so einer kodependenten Art und Weise, irgendwie, ich bin jetzt von dir und deiner Meinung über mich abhängig, aber einfach, er ist sehr gut da drinne, in einem Menschen Potenzial zu sehen und in Menschen zu sehen, was sie gut können und ihre Stärken zu fördern. Mhm. Und davon durfte ich als seine Partnerin natürlich auch sehr profitieren, diesen Rückenwind zu spüren und zu merken, hey, ich glaube, meine Eltern sind schon auch eher vom ängstlichen Kaliber, haben mich auf jeden Fall immer in allem, was ich tun wollte, unterstützt, aber waren auch gleichzeitig so eine vorsichtige Stimme. Mhm. Hey, als Künstlerin willst du nicht was Echtes machen und so weiter und so fort, verständlich. Mein Mann ist da recht anders und geht auf die Vollen und sagt, mach das einfach mal, probier es einfach mal aus. Mhm. Und das so ein bisschen zu verinnerlichen. Ich muss nicht vor allem ängstlich sein und die sichere Option wählen, sondern ich darf Dinge wagen und sie funktionieren sogar. Ne? So Selbstwert baut sich ja auch auf durch das Ausprobieren und manchmal scheitern und manchmal klappt es und zu merken, hey, ich kann da resilient, ich kann auch die Tiefpunkte durchstehen und ich wachse daran und es stärkt mich. Diese Erfahrungen, Lebenserfahrungen, gute und schlechte auf meinem Weg zu machen, haben, glaube ich, da meinen Selbstwert geformt. Und heute berufe ich mich noch manchmal auf solche Sachen. Wenn ich dann irgendwie vor einem Auftritt stehe und denke, boah, das wird jetzt schwer, dann denke ich, ja, aber damals hast du dieses und jenes geschafft. Dann weiß ich, ich schaffe das jetzt auch.
Ja. Und das so. Ist doch auch Selbstwirksamkeit.
Dann. Selbstwirksamkeit, ja, voll. Das durfte ich ganz doll erleben.
Ja. Also ich habe auf jeden Fall festgestellt, du hast keine Angst vor einem Doppelkinn. Bei den Videos, die du leicht von unten gefilmt hast.
Ach, ja, guck mal, das fällt mir nicht mal auf.
Das nee. Würden nicht alle machen. Nicht von unten, nicht von unten. Ja. Aber bei dir kein Problem. Handy wird an den Schreibtisch gestellt.
Also ne? Optisch habe ich echt recht. Also ich mag mich so. Das kann ich auch wirklich sagen. Und ich bin vor allem ein Mensch, der daran glaubt, dass Ausstrahlung ganz viel den Unterschied macht. Also auch wenn ich irgendwie unperfekt bin oder keine Ahnung, Leute kommen spontan vorbei und so weiter. Ja, ich habe gerade gesagt, es kostet mich Mut und das stimmt auch. Und was ich mir dann selber aber ganz oft sage, ist, auch wenn die Wohnung jetzt unperfekt ist oder wenn ich jetzt gerade unperfekt aussehe, ist ja nicht schlimm, ich kann ja nett sein. Und darum geht's ja letztendlich. Also ich finde, Ausstrahlung von einem Menschen macht so einen Unterschied. Und wenn ein Video jetzt nicht perfekt aussieht, aber dafür habe ich das Gefühl, hey, da kommt die Emotion rüber, da bin ich gerade echt drinne, dann tausche ich das gerne dafür ein.
Du kriegst ja Reaktionen auch auf deine Gedichte. Du merkst, was Gedichte machen, was sie anderen Menschen bedeuten und was sie bewirkt haben. Man wird nicht immer nur dafür beschimpft, dass man zu viel Englisch irgendwie in seiner Ausdrucksweise benutzt. Oder?
Auch, aber nicht nur.
Mit Overthinking und was nicht alles. Also du liebst es auch immer so ein englisches Wort, wie viele von uns es machen. Und natürlich wird viel gemeckert und so weiter. Ja, das sind die kleinen negativen Sachen, die man leicht wegatmen kann oder nagen die an dir?
Immer weniger. Es nagt, also ich reg mich schon dann öfter mal so kurz im Herzen auf und denke, was für ein unnötiger Kommentar. Und dann denke ich kurz, antworte ich jetzt drauf? Und dann denke ich, nein. Und dann lasse ich es ziehen und dann ist auch wieder gut. Ja, doch, manchmal nagt es an mir, aber so kleine Sachen wie das Englisch denke ich mittlerweile, ja gut. Wenn du es nicht aushältst, dann bin ich vielleicht der falsche Account für dich.
Welche Reaktion trägst du in deinem Herzen?
Worauf?
Auf deine Gedichte. Was haben dir Menschen, die deine Gedichte gelesen haben, vorgelesen haben, was haben sie dir erzählt?
So viel Schönes. Also für mich ist das Internet wirklich kein Ort, vor dem ich vorrangig Angst haben muss. Ich finde zwar die Mechanismen blöd, die da im Spiel sind, aber die Menschen, die mir begegnen, die sind bis jetzt zu 99,99% wahnsinnig freundlich und wertschätzend gewesen. Die häufigste Reaktion ist, glaube ich, danke, dass du mir Worte für etwas gibst, was ich nicht formulieren konnte. Also immer wieder diese Erkenntnis, dass was ich fühle, das fühlt ein anderes Herz auch. Und ich darf Menschen aus der Sprachlosigkeit manchmal auch raushelfen. Oder, ja doch, aus der Sprachlosigkeit ist, denke ich, die richtige Formulierung. Das heißt, die Hauptreaktion ist, oder was ich immer hoffe, ist, dass ein Text für ein Leben Relevanz hat, dass sich jemand dadurch verstanden fühlt oder sich selber ein bisschen mehr versteht und merkt, ne, zum Beispiel jetzt mit diesem viralen Instagram-Video, stimmt, so ist mein Scrollverhalten, das macht ja total Sinn, dass mein Herz danach so schwer ist. Ja. Und das ist ja gar nicht komisch, anderen Menschen geht es auch so, also dass man so ein bisschen sich selbst und die Welt mehr verstehen kann durch so ein paar Zeilen.
Und was gab es konkret? Also was trägst du quasi in deinem Herzen? Ach so. Welche Person konkret, die vielleicht auch nach einem Auftritt zu dir gekommen ist oder dir auch irgendwas geschickt hat?
Also da jetzt alleine, ich kann immer nur von den Aktuellsten, ich erlebe so viel Schönes. Also das Aktuellste war jetzt auf der Konferenz, da waren wahnsinnig viele Menschen, die mich auch schon vor meinem Auftritt dann irgendwie erkannt haben. Und eine kam auf mich zu und ich habe dir gerade erzählt, ich hatte ein bisschen zitternde Knie schon davor, mit so einem alten Text auf die Bühne zu gehen, weil ich dachte, Mensch, jetzt habe ich mich doch so weiterentwickelt und klingt der überhaupt noch nach mir und ist der überhaupt gut genug? Jetzt finde ich meine Arbeit ja auch noch besser als das, was ich als 16-Jährige geschrieben habe. Und dann kam eine Frau zu mir und sagte, oh, Sarah Marie, so schön, dich hier zu treffen. Kann ich ein Foto mit dir machen? Ja, ich verfolge deine Arbeit schon so lange. Mein Lieblingstext ist Wartezimmer. Okay. Und das 12 Stunden zu hören, bevor ich selber mit Wartezimmer auf die Bühne gehen werde, war Honig, war Balsam für meine Seele, hat mir so viel Mut gemacht. Mhm. Und ich glaube, das sind eigentlich so die schönsten Begegnungen, die gibt es jetzt auch öfter, wo ich das schon so lange mache, dass Menschen Ende zu mir zum Büchertisch kommen und sagen, du hast meine Jugend geprägt. Ich habe deine Videos gehört seit 2015. Ich habe die schon in der Schule geteilt und immer, wenn es mir schlecht geht, mache ich eins davon an. Und dieses Gefühl zu haben, da begegne ich jetzt gerade nicht nur punktuell jemandem im Feed, sondern ich durfte da, oder meine Texte, ne, aus der weiten Ferne, aber über das Internet vermittelt, haben einen Lebensweg begleiten dürfen. Ja. Und das macht mich unfassbar demütig, Und das gab es jetzt in den letzten Konzerten einige Male. Also eine junge Frau hat genau diesen Satz gesagt, du hast meine Jugend geprägt. Mhm. Und sie selber stand jetzt vor mir und war eine junge Erwachsene.
Ja. Du nennst es Konzerte, du hast oft Musik dabei, aber nicht immer?
Genau, in unserem eigenen Programm haben wir ein Poetry-Konzert, das mache ich mit meiner Kindheitsfreundin Anna Kunz aktuell noch zusammen.
Aber nicht mehr lange?
Nicht mehr lange,
es was dich sehr traurig
Konzerte.
Macht.
Das ist richtig. Es macht mich sehr wehmütig und nostalgisch und es war so eine schöne Zeit. Wir haben ein Programm, das heißt Ruhe im Sturm, wo sie Klavier spielt und singt und ich lese
genau.
Poetry oder Poesie oder wie wir es auch nennen wollen. Und genau danach stehe ich am Büchertisch und habe eben oft diese Gespräche von Menschen, die auch wirklich weit, die aus der Schweiz 6 Stunden nach Rheinland-Pfalz und sonst was anreisen, einfach um mich mal zu sehen. Und ich verstehe das gar nicht, aber es ist wunderschön.
Gedichte funktionieren dann, wenn Menschen sich gesehen fühlen durch diese Worte. Und ich bin ganz sicher, die vielen ErzieherInnen, die ganz wertvolle Arbeit leisten, freuen sich ganz besonders über dieses Gedicht aus dem aktuellen Buch. Seite 24 ist es, Briefe an Erzieher. Beziehungsweise nicht mal gegendert.
Ja, aufs Gendern muss ich leider in meinen Texten oft verzichten, weil es dann dem Reimschema sozusagen zum Opfer fällt. Aber es stimmt eigentlich gerade in dem Beruf, ne? Es gibt ja übermäßig viele Erzieherinnen auch.
In dem Fall witzigerweise, ne?
Fühlt euch bitte trotzdem angesprochen.
Ja, dafür ist aber links unten eine Erzieherin, eine weibliche Erzieherin und ein Mädchen abgebildet. Von daher gleicht das auch wieder aus.
Sehr gut.
Liebe Erzieher.
Liebe Erzieher. Ihr seid Seelentröster und Bildungsmanager. Ihr seid Geduldsengel, Welterklärer, Frühaufsteher. Ihr seid sichere Hafen und Einschlafbegleiter, Elternberater und Schockaufarbeiter. Euer Job hat mehr Facetten, als ein Text jemals beschreiben kann. Ihr seid Vorsänger, Verantwortungsträger, Entwickler des Speiseplans. Ihr seid Zukunftsgestalter und Wertevermittler. Durch das, was ihr vorlebt, prägt ihr hunderte Kinder. Ihr seid Kuscheltier und Zuhörer, Traumfänger und Streitschlichter, Burgenbauer, Entertainer, Näheschenker, Zähnepfleger. Ihr seid Spielzeugautomechaniker. Sprecht Mut in andere Leben. Und für Kinder wie Erwachsene seid ihr ein großer Segen.
Sehr schön. Sarah, ich danke dir für diese Begegnung, dass wir ein bisschen über deine Gedichte und alles, was dahinter steckt und über dein Leben gesprochen haben, dass du uns ein bisschen hast in deinen Kopf reinschauen lassen.
Ja, danke fürs Zeitnehmen und Zuhören. Es war mir eine große Freude. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Dieser letzte Text war eben aus dem aktuellen Buch von dir, Zwischenmenschliches, Gedichte und Texte.
Da waren sie alle draus, genau.
Dann danke für heute und bis die Tage wieder.
Bis dahin, tschüss.
Talk mit Thies.
Und dann habe ich hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
Es gibt diese Entscheidungen, die unser Leben nachhaltig prägen.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Zum allerersten Mal ist es so, dass alle Länder sich verpflichtet haben, dem Klimawandel entgegenzutreten.
Um unsere politische Gegenwart zu verstehen, hilft es, immer mal wieder zu den Ursprüngen zurückzukehren.
Und genau das machen wir in unserem neuen Podcast Die Entscheidung.
Hallo, wir sind Christine Auerbach
und Jasmin Brock. Zusammen mit Experten und Expertinnen und Leuten, die wirklich dabei waren, analysieren wir politische Ereignisse und klären, welche Folgen sie bis heute für uns haben.
Wir lassen die Entscheidungen lebendig werden. Was ist passiert und warum? Und wir diskutieren, was haben sie mit unserer Gesellschaft gemacht?
Wenn ihr also wissen wollt, wo die Wurzeln für unsere Gegenwart liegen und woher das alles kommt, seid ihr bei uns richtig.
Die Entscheidung startet immer am Monatsanfang mit einem neuen Thema in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.